Herr lieben Solter, wir sitzen hier in Ihrem Büro, 10. Stock der Elbphilharmonie. Der Blick reicht sehr weit über die Elbe, über den Hamburger Hafen. Was ist das für ein Gefühl für Sie, in diesem Büro hier zu arbeiten?
Ja, ich muss sagen, langsam nach so 2,5 Jahren, nach bald 3 Jahren, habe ich mich daran gewöhnt, hier zu sitzen. Aber der Anfang war schon begleitet von einem ganz besonderen Gefühl, weil nicht nur die Elbphilharmonie natürlich eine ganz besondere und etwas langwierige Entstehungsgeschichte hatte, wo ich von Anfang an mit dabei war, sondern weil eigentlich der Ort, an dem ich hier jetzt sitze, der Grund war, warum ich überhaupt nach Hamburg gekommen bin. Das ist ein sehr symbolischer Ort, weil man mitten im Wasser sitzt eigentlich, mitten in der Elbe. Auf drei Seiten ist das Haus vom Wasser umgeben und auf der einen Seite über den Hafen blickt und auf der anderen Seite über die Stadt blickt und die Elbe weit runter sehen kann. Und der Ort ist magisch, der ist sehr energiegeladen, der ist sehr geschichtsträchtig und der ist, glaube ich, auch einfach einer der Gründe, warum die Elbphilharmonie gebaut worden ist und warum sie so ein erfolgreiches Projekt ist.
Und das hat Sie dann aus Wien hierher nach Hamburg gelockt. Sie sind einer der profiliertesten Musikmanager in Europa, Mitte 50, geboren in Wien, seit 2007 jetzt in Hamburg als Generalintendant tätig von Elbphilharmonie und der Leihsalle, dem älteren Konzertgebäude hier in der Stadt. Es ist von außen auch gesehen ein spektakuläres Bauwerk, keine Frage. Eine ganz kühne Komposition aus Glas, aus Stahl und Beton im Januar 2017 eröffnet. Ist es denn mittlerweile etwas leichter an Karten zu kommen oder hält der Boom noch an?
Beides. Der Boom hält durchaus an. Also es ist praktisch noch immer jedes Konzert im großen Saal früher oder später ausverkauft, aber eben jetzt eher später. Das heißt, man hat durchaus Chancen in den nächsten Monaten, beileibe nicht für jedes Konzert, aber doch in jeder Woche für ein, zwei Konzerte noch Karten zu bekommen. Im kleinen Saal ist es auch noch leichter. Wenn Sie allerdings unbedingt an einem gewissen Datum das Konzert mit Ann-Sophie Mutter oder mit Theodor Korenzis oder wem immer noch besuchen wollen, dann haben Sie Pech gehabt wahrscheinlich.
Wie hat sich die Auslastung denn entwickelt in den letzten 2,5 Jahren?
Naja, die hat bei 100% begonnen und jetzt sind wir knapp darunter. Wir haben für das letzte Jahr, ich glaube, irgendwas über 99% im großen Saal gehabt noch und irgendwas wie 96% im kleinen Saal. Wir haben vor kurzem unser tausendstes Konzert im großen Saal erlebt und von diesen 1.000 Konzerten waren vielleicht 10 oder so nicht ganz voll.
Was hat die Elbphilharmonie denn mit der Stadt gemacht? Wie würden Sie das beschreiben? Es war ja ein mutiger Schritt, auch damals der Verantwortlichen zu sagen, wir bauen sowas. Wir gehen das Risiko ein. Hat sich's gelohnt?
Es hat sich 10-mal gelohnt, auch wenn Wermutstropfen es 3-mal so teuer geworden ist wie ursprünglich geplant oder der Preis ist 3-mal so hoch wie die Summe, die die hamburgische Bürgerschaft seinerzeit freigegeben hat. Aber es hat sich natürlich gelohnt, nicht nur weil Hamburg ein wirkliches Wahrzeichen bekommen hat. Es hat sich aber auch insofern gelohnt, als Musik, im Speziellen klassische Musik in Hamburg jetzt ein ganz anderes Standing hat als noch vor ein paar Jahren. Und das ist das, was mich eigentlich wirklich freut, dass du mit deinem spektakulösen, wahnsinnig tollen Bauwerk Aufmerksamkeit erzeugst. Wenn du das nicht alles ganz falsch machst, ist das irgendwie jetzt kein Hexenwerk. Das Tolle an der Elbphilharmonie ist aber eben die Begeisterung der Hamburger für die Inhalte. Wir haben zigtausend neue Stammkunden, Menschen, die früher gar nicht oder vielleicht einmal im Jahr ins Konzert gegangen sind und die jetzt regelmäßig kommen, ein Abo haben. Und in der U-Bahn werde ich angesprochen, wie gut das Konzert gestern Abend war. Beim Einkaufen sprechen die Nachbarn über Musik. Und das war in Hamburg früher nicht so.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf diese Zeit, auch der Baugeschichte zurückschauen. Also, Sie haben es schon erwähnt, erst sollte die Elbphilharmonie 80 Millionen kosten, dann waren es irgendwann knapp 800, 7 Jahre Bauverzögerung insgesamt. Ich habe diese Zeit auch als Journalist hier in Hamburg intensiv begleitet. Wir hatten immer wieder auch Gespräche und Sie wirkten damals nach außen immer sehr geduldig, aber ich hatte immer so den Eindruck, innerlich brodelt es etwas. Wie ist Ihr Blick heute zurück auf diese Zeit? Hat es in Ihnen gebrodelt ein bisschen?
Nein, ich bin eher habe eher ein gelassenes Naturell, würde ich sagen. Aber es gab natürlich Phasen, wo die Zukunft nicht so rosig war. Mir war immer klar, das Projekt ist super, passt hierher, es ist ein toller Wurf. Eines Tages wird es fertig sein und dann wird es sich gelohnt haben. Die Frage war nur, wann wird es soweit sein? Und wir haben 2007 mit dem Bau begonnen. Im Jahr darauf haben sich dann gleich die ersten Probleme gezeigt mit Bauverzögerungen und Kostensteigerungen. Und nachdem das schnell mal aplaniert wurde mit einem Nachtragsvertrag und so ein bisschen neuem Datum und neuen Summen, waren alle gleich wieder ganz happy. Mir ist aber da erst klar geworden, hoppla, da wurden Fehler bei der Genese gemacht im Vertragswerk. Es wurden zu schnell Aufträge vergeben auf einem ungenügenden Planungsstand. Das waren Fehler, die waren auch nicht so leicht aus der Welt zu schaffen. Und mir ist klar geworden, dass mir eigentlich niemand garantieren kann, ob das wie jetzt neu vereinbart in 2,5 Jahren oder in 15 Jahren fertig wird. Weil die Elbphilharmonie hätte auch in einer gigantischen Lawine von Rechtsstreitigkeiten untergehen können. Und das machte einen natürlich unruhig. Aber ich habe dann sehr schnell einen neuen Kampfesgeist bekommen und festgestellt, naja, einer muss sich darum kümmern. Und das bin nun mal ich. Und das ist eine spannende Herausforderung.
Sie waren da ja so ein bisschen in der Zwickmühle. Einerseits natürlich nicht direkt für den Bau verantwortlich, aber doch immer wieder Ansprechpartner für die Medien auf der einen Seite, für Sponsoren natürlich auch. Wie sehr hat Sie das genervt?
Die Position war gar nicht so unangenehm, weil ich ja quasi nicht für den Bau verantwortlich war. Ich war so ein bisschen Zaungast, der Arme, der warten muss, unter Anführungszeichen. Ich konnte einerseits mitplanen, weil durch die vielen Verzögerungen es dann sehr viel mehr Möglichkeiten gab, nochmal einzugreifen in Details der Planung. Und auf der anderen Seite war ich ungefähr die letzte gute Nachricht. Solange der Intendant noch dabei ist, wird es gut ausgehen. Und das gibt ja auch eine gewisse Power in Verhandlungsthemen, um Dinge durchzusetzen, um Sponsoren bei der Stange zu halten. Ich habe, weiß nicht wie viele, hunderte Vorträge gehalten im ganzen Land zur Elbphilharmonie, zig Führungen über die Baustelle damals gemacht. Und das war damals meine Rolle, irgendwie das Ganze noch positiv zu sehen. Und insofern habe ich mich da durchaus wohlgefühlt.
Man kann ja sagen, für die Werbekampagne war ja dann doch genügend Zeit.
Ich würde sogar sagen, die Verzögerungen waren zu 2/3 sogar notwendig. Wir wären bei der Eröffnung lange nicht so gut aufgestellt gewesen. Wir sind ja wirklich mit einem unglaublichen Karacho gestartet und dann haben ein dichtes Programm vorgelegt, sehr anspruchsvoll. Und von 0 auf 100 ist das Haus losgefahren. Mit einem Team, das bereit war. Das hätte nie im Leben im Originalzeitplan geklappt. Und auch diese Nachplanungen, die wir noch machen konnten im Zauberlaufe der Verzögerungen, war zum Teil sehr wertvoll.
Kommen wir ein bisschen mal zu Ihnen persönlich. Sie kommen aus der Computerbranche, aus der Welt der Bits und Bytes, sind dann Ende der 80er Jahre, da waren Sie Mitte 20, ans Wiener Konzerthaus gewechselt, als Direktionsassistent von Alexander Pereira. Wie kam es zum Wechsel dieser Berufswelten?
Musik war immer meine Begeisterung und mein Leben und mein Hobby von Kindheitsbeinen an. Ich bin in einem sehr musikalischen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben sozusagen im musikalischen Leben von Wien eine Rolle gespielt. Mein Onkel war ein großer Veranstalter von Jazz- und Popkonzerten. Ich habe all mein Taschengeld für Konzertkarten oder für Schallplatten ausgegeben, bin um die halbe Welt gereist, um gewisse Schallplatten zu kaufen. Also das war mein ganzes Hobby. Ich hatte allerdings nie Pläne, das in irgendeiner Weise zum Beruf zu machen. Um mich auf der Bühne irgendwie zu produzieren, war ich zu schüchtern. Und so habe ich eine andere Begeisterung gefunden. Damals sind gerade die PCs aufgekommen und diese Computer haben mich fasziniert. Ich hatte da sehr schnell einen natürlichen Zugang. Habe begonnen, Informatik zu studieren, aber de facto nach wenigen Monaten schon ein Jobangebot bekommen von Philips Computers und habe daher einige Jahre in der Computerbranche verbracht. Den Abend aber immer im Konzert. Mal im Popkonzert, mal in der Disco, mal im Wiener Konzerthaus, mal in der Kammermusik. Und aus meiner Beziehung zum Wiener Konzerthaus hat sich dann durch Zufall auf Tipp einer Freundin diese Möglichkeit ergeben, bei Alexander Pereira als Assistent anzufangen. Und das war ein reiner Glücksfall, aber ich war da irgendwie dann an der richtigen Adresse und habe de facto von der Pike auf alles dann dort on the job gelernt.
Hilft Ihnen diese Kenntnis aus der Computerbranche auch bei Ihrem Job jetzt als Intendant? Da müssen Sie ja auch Abläufe organisieren.
Ich habe sicher eine relativ systematische Herangehensweise an Problemstellungen. Das hilft einem im Management bis zu einem gewissen Level. Das andere ist, dass ich natürlich immer aufgeschlossen war gegenüber technischen Entwicklungen. Meine IT-Abteilungen hatte immer ein relativ großzügiges Budget und im Zweifelsfalle haben wir investiert und Dinge ausprobiert und sind daher jetzt auch in der Elbphilharmonie, würde ich sagen, recht vorne weg, was die IT-mäßige Unterstützung des Hauses und der Abläufe betrifft.
Sie sind dann Alexander Pereira auch nach Zürich gefolgt. Aber nur wenige Jahre später wieder nach Wien zurückgekommen. Da haben Sie dann die Leitung der Wiener Konzerthausgesellschaft übernommen. Das für ganze 11 Jahre. Was haben Sie da gelernt in dieser Zeit?
erstens mal Chef sein. Das Wiener Konzertus ist ja einer der größten Konzertveranstalter der Welt, ist zwar nicht so berühmt wie der Wiener Musikverein, aber de facto größer, mit 4 Sälen, mit noch mehr Besuchern, etwas breiter aufgestellt, auch im musikalischen Spektrum. Ich habe gelernt, ein Team zu führen, weil Programme zu machen, den ganzen Ablauf des Konzertmanagements, den hatte ich ja vorher schon als Mitarbeiter drauf. Aber man hat natürlich ganz andere Verantwortung an der Spitze so eines Hauses. Das für die Elbphilharmonie Spannende war, dass wir dort auch ein riesen Bauprojekt hatten, nämlich eine Generalsanierung des Konzerthauses. Dort war ich sogar verantwortlich als Bauherr. Und dort ist auch alles schiefgelaufen. Also, wie ich hier in Hamburg angekommen bin, war ich wie die Cassandra und habe eigentlich laufend gesagt, pass auf, das wird länger dauern, das wird teurer sein. Der Plan kommt mir nicht detailliert genug vor. Nur nicht, weil ich der Bauspezialist war, aber weil ich das alles schon mal am eigenen Leib erlebt habe. Und im Konzertus ging es auch ziemlich wild zu. Da gab es auch Phasen, wo mich die Stadt eigentlich zu einem Baustopp gezwungen hatte, wo ich dann dank eines Kredites in letzter Sekunde doch noch weiterbauen konnte, was sich dann am Schluss als der richtige Weg herausgestellt hat und dem Konzertus dann nach dem Jahrtausendwechsel nochmal ganz neue Möglichkeiten eröffnet hat. Und ja, war eine spannende Zeit.
Sie haben in einem unserer frühen Gespräche mal erzählt, in Wien kenne jeder Taxifahrer das Programm der großen Bühnen der Stadt. Haben Sie die Hamburger Taxifahrer schon auf Linie bringen können?
Tatsächlich. Probieren Sie es mal aus. Ist es durchaus so, dass die Elbphilharmonie natürlich ein Thema ist bei jedem Taxifahrer. Vielleicht nicht immer das Musikprogramm, sondern die Frage, wie man Karten bekommt, warum es nicht mehr Taxistandplätze gibt oder andere praktikable Gründe. Aber die Elbphilharmonie ist seit 3 Jahren Talk of the Town.
Sie haben erzählt, im Elternhaus wurden Sie auch musikalisch sehr geprägt. Was wurde da gehört?
Da wurde einerseits viel Musik von der Schallplatte gehört, was sozusagen die Musik ist, an die mich erinnere, oder die, wo sozusagen die frühesten Synapsen irgendwie klingeln. Es ist lustigerweise viel brasilianische Musik. Sergio Mendes, Baden Powell, Françoise Hardy, so die ja. Songwriter, auch französische Musik. Beatles natürlich. Auf der anderen Seite gab es klassische Musik, insbesondere regelmäßige Kammermusikabende, weil meine Eltern sehr befreundet waren mit der Familie des damaligen Bratschisten des Alban Berg Quartetts, Hartu Beierle. Und das Alban Berg Quartett, jahrelang eines der besten Quartette der Welt, hat de facto praktisch vor jedem Wiener Konzert 4-mal im Jahr die Generalprobe in meinem Elternhaus gemacht, vor 20, 30 Gästen. Später hat dann das Hagen Quartett das abgelöst. Und so wurde mir sozusagen die beste Kammermusik der Welt frei ins Haus geliefert. Und ich bin als 8-jähriger Stöpsel an der Revox gestanden, Mono, und habe irgendwie den Aufnahmeknopf gedrückt, um das dann mitzuschneiden für die Musiker.
Es war also ein richtiger musikalischer Salon.
Kann man so sagen.
Im Hause leben sollte, ja.
Genau. Und gleichzeitig habe ich dann später mein Taschengeld bei den Rockkonzerten meines Onkels verdient, halt so Roadie hinter der Bühne.
Und jetzt der Intendant der Elbphilharmonie. Über 2 Millionen Konzertbesucher bislang. Viele natürlich, sicher auch aus dem Südwesten Deutschlands, aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Das ist aber insgesamt hier für das Konzerthaus, für die Stadt Hamburg, eine Verdreifachung gegenüber der Zeit vor der Elbphilharmonie. Welche Rolle, glauben Sie, spielt da der Neugierde-Faktor? Einmal hier zu sein im großen Saal, einmal das Ganze sich anzugucken, die Neugierde, dieses spektakuläre Gebäude und den Saal zu sehen.
Eine riesige Rolle natürlich, das ist ganz klar. Das ist einer der spannendsten Bauwerke, gerade am Globus. Und deswegen kommen die Leute aus nah und fern, um das mal gesehen zu haben. Das Schöne ist nur, die Elbphilharmonie kann ein bisschen mehr als der Eiffelturm. Also es ist nicht nur ein tolles Gebäude von außen. Sie hat innen auch spannende architektonische Welten, kann man sagen. Weil ja, wenn man das Gebäude betritt, über die lange Rolltreppe einige Minuten braucht, bis man auf der Plaza ist, wo man außen rumlaufen kann und den Ausblick über die ganze Stadt hat. Wenn man dann weiter raufgeht in die Foyers, vor allem vom großen Saal, die ja für sich dann nochmal eine ganz eigene gefaltete Landschaft über 6 Stockwerke sind, dann von überall immer diesen tollen Ausblick, hat man ein tolles architektonisches Erlebnis, auch eine sehr angenehme Aufenthaltsqualität. Das sind ja, wie soll ich sagen, einfache, aber doch edle Materialien. Also es ist entweder Backstein im alten Gebäude, es gibt Gusseisen, es gibt dann in den Konzertbereichen überall Parkettboden, also Eichenboden, der auch nicht versiegelt ist, sondern nur gewaschen und gebürstet, offenporig. Das heißt, du hast auch einen angenehmen Geruch nach dem Holz. Also du fühlst dich schon mal sehr wohl, noch bevor du überhaupt den Saal betreten hast. Und dann kommst du in einen der beiden Konzertsäle und vor allem der große Saal ist ein einmaliger Raum mit einer ganz besonders starken Atmosphäre. Und das heißt, sowohl Publikum wie auch die Künstler, die zum ersten Mal hier sind, haben schon so ein Lächler im Gesicht und strahlende Augen, noch bevor sie einen Ton Musik gemacht oder gehört haben. Und das ist das Tolle der Elbphilharmonie, dass sie also auf so vielen Ebenen ein Erlebnis bietet. Und daher habe ich das Gefühl, sind die Menschen auch viel offener im Konzert was Neues zu leben, lassen sich auch mehr auf ein Abenteuer ein, als wie die Stammkunden in einem traditionellen Konzerthaus, die im Abo schnell von der U-Bahn gehetzt kommen, wissen, 3 vor 8 gebe ich meine Garderobe ab, 1 vor 8 sitze ich auf meinem Stammplatz und ab geht die Post mit der ersten Brahms.
Wir kommen gleich nochmal mehr auf den großen Saal auch zu sprechen, aber jedenfalls als Kapitän dieses großen Tankers Elbphilharmonie steuern Sie das Schiff schon mit hoher Knotenzahl. Knapp 400 Veranstaltungen pro Jahr im großen Saal, im kleinen Saal sieht es ähnlich aus. Wie ist das logistisch überhaupt zu bewältigen?
Es ist extrem komplex, es sind viel mehr Mitarbeiter, als wir dachten. Da kann ich nur erzählen, wie ich noch vor meiner Berufung als Intendant war ich mal sozusagen als Sachverständiger eben aus dem Wiener Konzerthaus kommen, bei einer Anhörung im Hamburger Rathaus. Da ging es darum, ob die Elbphilharmonie überhaupt eine gute Idee ist und ob die Planungen irgendwie belastbar sind. Und damals ist man von einem Personalstand von 35 Personen ausgegangen. Und wir sind jetzt bei den Angestellten, also den direkten Menschen in meinem Team, bei ca. 200. Und dazu kommen noch riesige Gruppen an zusätzlichen Dienstleistern, Vorderhauspersonal, Gastronomie, in der Technik auch nochmal, in Security. Also es sind hunderte Menschen, die da jeden Abend hier zugange sind. Also völlig andere Zahlen, sowohl was die Besucher betrifft, 3-mal so viele Besucher auf der Plaza wie gedacht, 2-mal so viele Konzertbesucher wie gedacht, aber eben auch auf der anderen Seite viel mehr Aufwand, viel mehr Personal. Das Ganze wäre nicht zu schaffen ohne elaborierte, gesteuerte Abläufe. Die sind alle im Computer, jedes einzelne Ereignis. Sei es die Frage, wer heute Abend im Künstlerzimmer Nummer 3 sitzt, wann der Lift freigeschalten ist für den Transporter, Instrumente des Orchesters, das heute auftritt, welcher Klavier, heute wird zwar keins gebraucht, aber wenn ein Flügel benötigt wird, wann er auf welche Stimmung gestimmt wird, welche Gäste heute das Haus betreten werden und vorne am Empfang eine Keycard bekommen, alles im Computer jederzeit abrufbar in einem sehr komplexen System.
Wie weit müssen Sie eigentlich vorausplanen, um die großen Orchester, die großen Namen überhaupt zu bekommen?
Ja, bis zu 3 Jahren, würde ich sagen. Es ist auch so, dass die Hamburger Orchester hier das Vorbuchungsrecht haben für die Termine. Also das Philharmonische Staatsorchester, das hier das Opernorchester ist, hat da die längsten Bedürfnisse, weil es ja in großen Opernproduktionen denken muss und relativ wenig Termine dann hat für philharmonische Konzerte. Das NDR Elbphilharmonieorchester als das Hausorchester hat dann die meisten Termine. Können Sie frei wählen, müssen Sie mindestens 2 Jahre im Vorhinein bekannt geben. Und dazwischen läuft die Planung für die ganzen Gastspiele. Und da haben Sie recht, die wirklich großen, sehr gefragten Orchester wie die Philharmoniker aus Berlin oder aus Wien, muss man schon 2 bis 3 Jahre im Vorhinein fixieren. Auch einige der großen Namen des Businesses, auf der anderen Seite machen wir auch viel Jazz und einige Popmusik, das läuft dann sehr viel kurzfristiger, das hat dann so einen Vorlauf von einem halben Jahr. Da fühle ich mich generell wohler. Es fällt mir eher schwer, mir vorzustellen, was für ein Programm relevant sein wird in 2,5 Jahren. Sehr wohl habe ich eine Vorstellung, was nächsten Januar interessant ist.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Kernprodukt des Hauses ist natürlich die klassische Musik, aber es gibt auch Jazzkonzerte, es gibt Popkonzerte, Weltmusik, Gilberto Gil, Marisa, um nur einige Künstler dieser Saison zu nennen. Welche Rolle, glauben Sie, spielt denn das Live-Konzert überhaupt noch in einer Zeit des Streamings von Spotify, YouTube und Co.?
Ja, eine größere Rolle als je zuvor. Also ich würde sogar behaupten, je perfekter die elektronischen Möglichkeiten des Kunstgenusses sind, je toller die Anlage zu Hause ist, der Sound, die Möglichkeit, alles und jedes auf YouTube zu sehen, desto klarer wird, dass live durch nichts zu ersetzen ist. Und das zeigen ja auch die Erfolge und die Zuwachsraten von Popfestivals und auch von klassischen Konzerten vielerorts, auch wenn gewisse Strukturen sich überlebt haben und nicht mehr so gut funktionieren. Da gehen insgesamt viel mehr Menschen ins Konzert als vor 10 Jahren. Live ist unersetzlich. Und das liegt natürlich an verschiedenen Dingen. Es liegt am gemeinsamen Erleben, dass man gemeinsam mit anderen Leuten sich auf etwas fokussiert, mal 2 Stunden, wo man nicht genau weiß, was jetzt passieren wird. Es liegt natürlich am Kunstgenuss, der so viele verschiedene Möglichkeiten und Ebenen der Auseinandersetzung bietet. Es liegt daran zu sehen, wie andere Leute gemeinsam Höchstleistungen erbringen, ja, ein Live-Erlebnis kann noch nicht ersetzt werden. Ich bin sehr gespannt, ob die Virtual Reality eines Tages, ob wir eines Tages Brillen aufhaben werden und Kopfhörer aufhaben werden, die uns in einer dermaßen perfekten Simulierung, matrixartig der Umwelt ein Gefühl geben können, als wären wir live mit anderen Leuten in einem Konzert. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen, aber wer weiß. Auf jeden Fall dauert es noch länger, glaube ich.
Oder man könnte die Elfenomie zu Hause dann erleben. Vielleicht ist das ja auch ein Marketinginstrument der Zukunft.
Wir senden quasi viel aus dem Haus. Wir haben so ein Streaming-System, dass man Konzerte hier mit relativ geringem Aufwand direkt ins Internet bringen kann. Aber ich sehe das immer so als Teaser für die Menschen, die einmal eine Idee bekommen wollen, wie sieht es überhaupt drinnen aus. Die Menschen, die keine Karten bekommen haben für ein gewisses Konzert, können es wenigstens am Computer mitzuleben. Also es ist eben kein Ersatz, sondern es ist sozusagen ein schönes Hilfsmittel, aber es ist kein Ersatz für das wirkliche Dabeisein.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen mit dem Generalintendanten der Elbphilharmonie, Christoph Liebensäuter. Wir sitzen in seinem Büro im 10. Obergeschoss der Elbphilharmonie. Herr Liebensäuter, Jazzkonzerte im kleinen Saal sind ja mitunter für 25 Euro zu haben. Orchesterkonzerte im großen Saal, die kosten bis zu 140 Euro auf den besten Plätzen. Müsste man die Karten nicht günstiger machen, um mehr Leuten speziell auch klassische Musik näher zu bringen?
Ja, selbst wenn die teuersten Karten 140 sind, kann auch halb so viel sein, je nachdem welches Orchester spielt, sind die günstigsten Karten im Saal 10 Euro, 12 Euro, maximal 15 Euro. Das heißt, sie sind mit wenig Geld, wir sagen immer zum Preis einer Kinokarte, es hängt ein bisschen davon ab, in welches Kino sie gehen, sind sie mit dabei. Also das Thema ist halt die hohe Nachfrage, dass die günstigen Karten natürlich extrem schnell weg sind, aber das bessert sich hoffentlich und wenn man so ein bisschen dahinterher ist und rechtzeitig sozusagen mit dem Vorverkaufsbeginn sich um die Tickets kümmert, kann man um wirklich kleines Geld tolle Konzerte erleben. Es reicht von bis, aber ich würde sagen, dass die Elbphilharmonie sicher kein übermäßiges Preisniveau hat. Im Gegenteil, wir haben, glaube ich, in diesen bald 3 Jahren seit Eröffnung keine einzige Beschwerde darüber bekommen, dass irgendetwas zu teuer wäre. Im Gegenteil, oft eine Verwunderung, gerade in der Anfangszeit, wo sich die ganze Welt um Tickets gerissen hat und wo vor allem am Schwarzmarkt, der durchaus ein großes Thema für uns war, zum Teil noch immer ist, die Tickets um das 20-fache angeboten wurden im Internet. Also wir hatten eher oft die Überraschung der Kunden, die gefunden haben, was, das ist so günstig hier. Aber es ist ganz wichtig, weil die Elbphilharmonie hat eigentlich nur 2 Aufträge mitbekommen, damals vom Hamburger Senat. Das eine ist, man will eines der besten Konzerthäuser der Welt bauen. Und das andere war, dass die Elbphilharmonie ein Haus für alle sein soll. Und daher, nicht nur weil es der Auftrag ist, auch weil es unsere persönliche Überzeugung ist, die Zugänglichkeit des Hauses für jedermann ist extrem wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass sofort die ganze Bevölkerung zu klassischen Musikfans wird, aber wenn man Interesse hat, dann soll hier möglichst jede Schranke aus dem Weg geräumt sein. Und das ist unter anderem der Preis, aber nicht nur. Und so bieten wir auch in der Bandbreite des Programmes über unsere Education- und Outreach-Programme. Wir haben ein eigenes Team von 20 Leuten, die nichts anderes machen, wie den ganzen Tag sich um Kinder, Schulklassen, Familien, soziale Randgruppen zu kümmern, um Mitmachensembles, wo Amateure mitmachen können, mitspielen können, ein Chor, wo sozusagen ehemalige Flüchtlinge gemeinsam mit Hamburger singen. Also es ist ein Riesenthema bei uns auch, das Rausgehen und das Vermitteln. Und dort sind die Kartenpreise einheitlich mit 5 Euro auch, glaube ich, machbar.
Das Ganze ist ja eine städtische Gesellschaft, die Hamburg Musik. Also wird auch viel Steuergeld verwendet. Hören Sie da manchmal auch Kritik, die in die Richtung geht, wir haben davon nichts, müssen es aber trotzdem bezahlen? Es gibt ja in unserer Gesellschaft so eine Debatte. Vieles wird in Frage gestellt. Erfahren Sie das auch?
Seit der Öffnung der Elbphilharmonie praktisch nicht mehr. Davor war das extrem, aber das ist ein Thema, das haben sie quasi überall, wo es staatlich geförderte Kultur gibt, im anglosächsischen Raum, in Wien vielleicht ein bisschen weniger. Aber die vermeintlich elitäre Kultur, Kultur ist doch nur für Leute, die sich das leisten können und nicht für uns. Das ist so ein Stehsatz, mit dem kann man gut Politik machen, mit dem kann man gut Schlagzeilen machen. Wir sind überzeugt davon, dass sie genauso zum Leben gehört wie eine gute Schule, wie ein gutes Krankenhaus, wie Forschungseinrichtungen und wie viele andere Dinge in unserer Gesellschaft. Und das macht gerade hier in Deutschland das Leben aus.
Ja, nähern wir uns doch mal dem großen Thema Akustik. Die Maßgabe war ja immer, die Elbphilharmonie soll eine der besten Konzertsäle auch der Welt sein. Man hat einen sehr berühmten Akustiker, Herrn Toyota aus Japan, engagiert. Der hat den großen Saal mit einer speziellen weißen Haut ausgekleidet, die auch die Akustik verbessern soll. Aber es gibt immer wieder auch Kritik Wirbel hat gemacht das Konzert von Jonas Kaufmann Anfang des Jahres. Er hat Mahlers Lied von der Erde gesungen und hinter dem Orchester und dem Sänger sind auch Leute dann irgendwann aufgestanden, haben den Platz gewechselt und Kaufmann zugerufen, wir können Sie nicht hören. Woran lag's?
In diesem Fall lag's leider an den Künstlern. Also das war einfach die Balance auf der Bühne zwischen Orchester und Sänger, der sich ja da etwas Besonderes vorgenommen hatte, nämlich im Lied von der Erde, das ja für großes Orchester und zwei Solostimmen komponiert ist, beide Solostimmen, also sowohl für Tenor wie auch für Bariton zu singen. Und es waren halt gerade die Bariton-Teile, wo er von der Stimme, auch bei toller künstlerischem Ausdruck, halt von der Stimme nicht so laut war. Und gleichzeitig war das Orchester jetzt, sage ich mal, unter Dirigent nicht so irre gut vorbereitet. Sprich, die Probe war kurz und die Elbphilharmonie ist sicher ein Saal, auf den man sich einstellen muss, dann aber ganz hervorragende Ergebnisse erzielen kann.
Also die Elbphilharmonie ist ein klassischer Weinberg-Architektur. Das Orchester ist fast in der Mitte des Raumes. Die Tribünen ranken sich quasi wie ein Weinberg um das Podium, Orchesterpodium herum. Gibt es ja in Berlin auch und in anderen Städten. Mein Eindruck ist, man ist als Zuschauer wirklich sehr nah dran am Orchester. Es ist ein sehr intimes Konzerterlebnis. Aber je nach Platz, und ich hatte schon das Glück, verschiedene Plätze zu haben, hört man bestimmte Orchestergruppen vielleicht ein bisschen mehr als andere, weil man einfach näher dran sitzt. Wie sehr hängt der Klang in der Elbphilharmonie vom Platz ab?
Der hängt natürlich vom Platz ab, erst recht, wenn man neben oder hinter dem Orchester sitzt. Das liegt an der Physik, würde ich sagen. Die generelle Frage ist, warum baut man Weinbergsäle? Warum hat man sich sozusagen von dem klassischen Saaltypus Bühne, lange, wie man sagt, Schuhschachtel, das ist ja auch der Typus so genannt, also eine lange Schachtel, wo die Bühne auf der Schmalseite ist und dann quasi wie im Kino die Reihen angeordnet sind. Warum ist das nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern schon Herbert von Karajan hat seinerzeit mit Herrn Scharoun in Berlin in der Philharmonie diesen Saaltyp entwickelt, wo das Publikum in verschiedenen Terrassen quasi rund um die Bühne angeordnet ist, wobei immer noch der Großteil, auch in der Elbphilharmonie, der Großteil der Plätze ja durchaus vor der Bühne sind. Die Architektur macht so eine Art Rundumgefühl, auch weil der Saal sehr hoch ist und weil es zum Teil auch noch weit oben überhaupt der Bühne gibt. Aber in der Menge sind das zum Beispiel weniger Plätze seitlich oder hinter der Bühne als in Berlin oder als in der Philharmonie in Paris oder als in anderen Orten. Da liegt die Elbphilharmonie im guten Mittelfeld, was Plätze auf der sozusagen vermeintlich falschen Seite betrifft. Diese Säle werden trotzdem gerne gebaut und sind sehr beliebt, obwohl man, wenn man nicht direkt vom Orchester sitzt, ja, die Musik anders hört, als sie komponiert wurde. Aber man ist nahe dran, man erlebt direkt mit, kann den Künstlern quasi, den Musikern in die Noten gucken, kann dem Dirigent ins Gesicht schauen. Es ist ein starkes Erlebnis, deswegen sind diese Plätze auch seitlich oder hinter der Bühne sehr beliebt. Aber haben natürlich akustische Eigenheiten, unter anderem gerade bei menschlicher Stimme, die sehr unidirektional ausgerichtet ist, im Unterschied zu einer Geige, die in jede Richtung klingt. Hört man natürlich, wenn man vor einem Sänger steht, ganz anders, wie wenn man hinter dem Sänger steht. Und wenn dann zwischen einem und dem Sänger auch noch ein Riesenorchester ist, dann ist das natürlich ein Nachteil. Das sind aber alles Eigenschaften, die man quasi bewusst bestellt hat. Mit der Entscheidung, in der Elbphilharmonie wird ein Weinbergsaal gebaut, mit der Entscheidung, man will ja Suite Toyota als Akustiker haben, der für diese Säle berühmt ist weltweit, war ganz klar eine gewisse Ästhetik gefordert und die haben wir auch bekommen und mit der bin ich auch sehr glücklich.
Es gibt die Kritik auch, dass der Saal so eine zu geringe Nachhallzeit hat, dass er ein bisschen trocken klingt. Können Sie das nachvollziehen?
Die Nachhallzeit ist relativ kurz, das stimmt. Trocken würde ich trotzdem nicht sagen, weil der Klang sehr knackig ist. Also es kommt ein sehr, sehr intensiver, direkter Schall an. Man hört unglaublich räumlich, man hört also ganz genau, was sich auf der Bühne wo tut. Das ist geradezu eine Sensation bei der komplexeren Musik, die vor allem im 20. Jahrhundert komponiert wurde, so von Mahler aufwärts, ein Stravinsky, ein Bartok, ein Schostakowitsch oder auch noch was Moderneres. Plötzlich hört man da alle Nuancen im Orchester, die ganzen Details der verschiedenen Stimmen, auch der kleinen Instrumente. Es ist ein wirkliches Erlebnis, große Symphonik des 20. Jahrhunderts zu hören. Es ist zum Teil auch ganz toll, frühe Musik zu hören. Es funktionieren auch Chorkonzerte sehr gut und kleinere Ensembles. Wo die größte Herausforderung noch liegt, ist so in der normalen Romantik, so ein Brahms, ein Wagner zum Beispiel, so Spätromantik, da gibt der Saal relativ wenig Klang zurück. Das heißt, das Orchester muss mehr Nachhall quasi von selbst erzeugen, unter Anführungszeichen. Wir haben viele Konzerte gehabt, wo das super funktioniert hat, mit Künstlern, die sich auf die Akustik einlassen. sensationelle Konzerte mit Maris Janssens, mit Sir Simon Rattle, mit vielen anderen. Und hier und da kommt es mal vor, dass jemand wenig Proben hatte, nicht so erfahren ist mit dem Ausbalancieren von Orchestergruppen gegeneinander. Da fällt es einem mal ein bisschen schwerer.
Also ich empfinde den Klang auch als sehr transparent. Mhm. Man hört wirklich jede einzelne Stimme raus. Und ich glaube auch, und viele Musiker sagen das ja auch, der Saal verlangt schon ein bisschen was ab, auch den Musikern. Es gibt ein Zitat von dem berühmten Wagner-Tenor Klaus Florian Vogt, der sagt, man muss den Saal zu bespielen wissen, man muss etwas investieren. Mhm. Was glauben Sie, was verlangt der Saal Musikern ab?
Ja, man hört einfach sehr genau. Das heißt,
jeder Fehler wird gehört.
Ja. Jeder Fehler wird gehört, aber jede Leistung wird auch honoriert. Eine besonders tolle Phrasierung, ein besonders toller Ton kommt unmittelbar bei 2000 Leuten an. Und das hat auch eine unglaubliche Intensität. Wir haben einen Saal, der eine unglaubliche Spannung haben kann. Dadurch, dass ja auch nichts knarrt und nichts knirscht, wenn das Publikum aufmerksam ist, hast du die atemberaubendste Stille, die du dir vorstellen kannst zwischen den Stücken. Und es gibt eine ganz starke, tolle Konzentration bei toller Leistung auf der Bühne. Die Kehrseite ist, wenn es nicht so toll zugeht auf der Bühne, wenn die Konzentration nachlässt, dann steigt doch sofort der Lärmpegel im Saal und das hört man relativ deutlich. Das ist das, was mich sozusagen noch am ersten stört, ist, Geräusche im Publikum sind deutlich wahrnehmbar, sowohl auf der Bühne wie auch für andere im Publikum. Deswegen sind Themen wie Husten, sich räuspern, Fotos machen heimlich, nicht abgestellte Handys etc. durchaus ein Thema für uns.
Der Norddeutsche Rundfunk, der stellt das Residenzorchester hier, das Elbphilharmonieorchester, und es ist beileibe nicht das einzige ARD-Orchester, das hier auftritt. Auch das SWR-Symphonieorchester unter Theodor Korensis hat hier immer wieder Auftritte, jetzt in dieser Saison auch mit Mahlers Neunter. Es gibt ja eine lebhafte Diskussion auch um die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und auch seine Finanzierung. Wie sehen Sie denn diese Rolle auch des Rundfunks für das Musikleben überhaupt?
Na, zweierlei. Das eine ist, dass die Kulturprogramme wesentlich sind. Das ist etwas, was jemand nicht macht, der rein nach dem Geld kommerziell arbeitet. Und ich habe mein ganzes Leben davon profitiert. In meinem Fall war es vor allem Österreich 1 in Wien. Nicht nur tolle Musik, sondern gute Magazinsendungen, interessante Diskussionen, einfach einen Mehrwert zu bekommen, über die Welt informiert zu werden, in einem Ausmaß, wie es in privaten Medien nie der Fall ist. Also das ist sicher eine große Aufgabe des öffentlichen Rundfunks. Und dass der ARD oder sehr viele ARD-Institute eigene Klangkörper unterhalten, das ist natürlich historisch bedingt, dass es mal eine Zeit gab, wo man einfach selber die Software erzeugen musste oder das Programm, das gesendet werden musste. Das hat sich einerseits ein bisschen überlebt, auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dass diese Orchester weiter existieren, weil sie das Repertoire pflegen und weil sie Dinge machen können, die jetzt ein rein kommerzieller Konzertveranstalter lieber nicht macht, weil er sich denkt, doch lieber Brahms als Bartok, da verkaufe ich mehr Tickets oder das ist die Nummer sicher. Und das ist die wichtigste Aufgabe, glaube ich, ein Repertoire zu pflegen, neue Künstler zu finden, einer Community überhaupt Live-Konzerte zu ermöglichen. Es gibt ja einige Orte, wo die Rundfunkorchester sozusagen die einzig relevanten Klangkörper sind. Also es ist eine tolle Tradition, die ist sehr kostspielig, gar keine Frage. Aber ob jetzt ein Orchester von der öffentlichen Hand unterhalten wird oder indirekt über Rundfunkgebühren oder städtischerseits oder vom Theater, irgendjemand zahlt immer. Und ich finde das sehr schön, dass das möglich ist nach wie vor.
Wie erleben Sie denn das SWR-Symphonieorchester bei den Auftritten? Welche Entwicklung nehmen Sie da wahr unter der Leitung von Theodor Korensis? Wie hat sich das verändert?
Der Geschichte ist ja die Fusion vorausgegangen, die die Branche sehr umgetrieben hat. Ich habe eine nahe Beziehung zum Freiburger Orchester schon seit vielen Jahren, weil die auch im Wiener Konzerthaus regelmäßig zu Gast waren, während die Stuttgarter eher im Musikverein zu Gast waren. Und habe dem Orchester ganz viele tolle Konzerte zu verdanken. Dann kam sozusagen große Krise und die Frage, wie kann man so zwei Orchesterkulturen verschmelzen und wie werden die Teams sozusagen zusammenspielen. Und dass es gelungen ist, Theodor Korensis zu finden, das war ein wirklicher Geniestreich, weil er eine der wenigen Persönlichkeiten ist, hinter der sich sozusagen ein Orchester innerhalb von Monaten quasi neu definieren kann. Der hat dermaßen starkes Charisma, auch eine Zugkraft, muss man sagen, die natürlich gerade so einem Orchester in der Neufindung super gute Energie gibt. Und das hat man hier auch in den Konzerten sofort mitbekommen. Beim zweiten Konzert noch viel toller als das erste Mal. Es ist also eine unglaubliche Energie, die einem von der Bühne kommt. Man merkt, wie wirklich jeder einzelne Spieler bis zum letzten Pult da an der Stuhlkante sitzt und mit dabei ist bei diesem Abenteuer, auf die sich Theodor Korensis mitnimmt.
Die Elbphilharmonie muss sich keine Sorgen machen um Publikum. Da ist auf Jahre das Interesse auf jeden Fall gegeben. Andere Konzertveranstalter, auch in der klassischen Branche schon. Es gibt immer wieder die Debatte um das etwas ältere Publikum bei klassischen Konzerten. Wie versuchen Sie denn als Konzertmanager, auch Programmplaner, mit Ihrem Team auch langfristig eine Nachfrage, eine neue Nachfrage nach klassischer Musik zu generieren, auch bei jüngeren Menschen?
Also das eine ist, dass es die Klage des überalterten Publikums gibt, das glaube ich, seitdem es klassische Musik gibt. Zumindest seitdem ich klassische Musik höre. Das hieß es auch schon vor 40 Jahren. Ist mir auch damals aufgefallen als Schüler. Ich bin auch nicht so gerne in Konzerte gegangen, weil da waren meine Freunde nicht mit dabei oder nur selten. Und als Teenager trifft man auch nicht so gern seine Großeltern bei seiner Freizeitgestaltung. Das wird sich auch nicht so schnell ändern. Das heißt, der Nachwuchs in der Breite, würde ich sagen, sind eher die mit 30er, 40er bis 50er, die dann beginnen, regelmäßig ins Konzert zu gehen. Das ist unser Zielpublikum direkt. Liegt auch einfach an der Kunst selber. Du brauchst irgendwie eine gewisse Gelassenheit und eine gewisse Lebenserfahrung oder auch eine gewisse Bereitschaft, dich auf eine Bruckner-Symphonie einzulassen und dir da die Zeit zu nehmen und alle diese Dinge zu machen. Natürlich gibt es immer auch junge Leute, die von klassischer Musik begeistert sind und die Instrumente lernen, und wir haben alle günstigste Angebote für Studenten, aber die sind nur im Ausnahmefällen bei besonderen Aktionen oder in ganz besonderen Erdteilen, wo mal so eine Bewegung entsteht, hat man wirklich überwiegend junge Leute im Konzert. Aber das Entscheidende ist, dass es so einen laufenden Nachwuchs gibt, so von Menschen, die in der Mitte des Lebens stehen. Und da ist eigentlich für uns der Inhalt selber tabu. Also wir wollen jetzt nicht das Konzert selber kürzer, leichter, verdaulich, in mehr Häppchen, in Jeans, im Spät, im Früh, im sonstigen Konzert machen. Ich finde immer noch, ein Konzert darf 2 Stunden dauern und es darf auch durchaus anspruchsvoll sein. Aber es geht um das Ganze drumherum. Wie sehr wird man willkommen geheißen? In welcher Sprache wirst du angesprochen in einem Newsletter? Wie ist das Layout von Plakaten? Was für Themen werden dem Konzert übergestellt? Wir haben in der Elbphilharmonie zum Beispiel eine ganze Reihe von so kleineren und größeren Themenfestivals durch die Saison, wo wir verschiedene Dinge in Beziehung zueinander stellen, die nicht immer was mit Musik zu tun haben. Wir hatten ein Syrien-Festival, wir machen ein Seidenstraßenthema demnächst auf. Also wir versuchen so ein bisschen darzustellen, dass ein klassisches Konzert nicht irgendwie eine eigene für sich geschlossene Welt für ein paar Leute ist, die genügend Zeit und Geld haben, sich diesem versponnenen Thema zu widmen, sondern etwas ist, was, auch wenn die Musik vielleicht vor 200 Jahren komponiert wurde, kann sie trotzdem im Hier und Jetzt für dich und mich absolut von Bedeutung sein und kann sogar lebensverändernd sein, weil sie direkt einen Impact hat. Das kann auch so ein Gefühl von, da ist etwas Größeres als mein Alltag oder als das Leben. Es hat ja durchaus auch eine Art von Religionsersatz, ins Konzert zu gehen oder Kunst zu erleben. Man wird mal so aus der Welt rausgeholt und kriegt sozusagen übermenschliche Themen serviert. Es wird die Fantasie angeregt. Es kann so viel liefern und es liefert auch für jeden etwas anderes. Und das finde ich das Tolle.
Wir sitzen hier im 10. Stock der Elbphilharmonie in Ihrem Büro und so langsam beginnen die Lichter des Hafens zu funkeln. Und ich habe in Ihrem Programm auch ein funkelndes Element gefunden, nämlich die Funkelkonzerte. Was verbirgt sich denn dahinter? Das geht, glaube ich, von Babys bis zum Teenageralter.
Ja, das sind die Konzerte, die wir für junge Leute machen und decken da quasi auch alles ab. Und die Elfi-Babykonzerte sind Einrichtungen im kleinen Rahmen, wo ein Streichensemble angenehm leicht anhörbare Musik, Bach, Mozart etc. spielt. Und es werden Matten ausgelegt, da können Babys rumkrabbeln, es gibt Wickelmöglichkeiten. Also da kommen zum Teil wirklich Eltern mit quasi Neugeborenen oder nur wenige Monate alten Kindern. Und von da geht es dann aufwärts. Für quasi jedes Alter macht mein Education-Team Konzertprojekte, die oft sehr viel mehr sind als rein musikalische Projekte. Oft mit einem hohen Theateranteil, mal mit Puppentheater, mal mit Akrobaten, mal mit Videos. Sehr oft werden Geschichten erzählt, weil die Geschichten ja oft das sind, was die Kinder bei der Aufmerksamkeit hält. Gibt es quasi alles in jeder Größe, von 50 Personen bis zu 2000 im großen Saal. Und dafür haben wir den Begriff Funkelkonzerte, nämlich dann auch noch sozusagen nach Konfektionsgröße, von small bis extra large, gehen wir so einmal durch die Jugend.
Und Sie haben Hoffnung, dass das die Konzertbesucher von morgen sind oder über.
Was auch immer. Ich bin überzeugt, dass man auch da so viel mitnehmen kann. Das muss nicht jeder gleich ein Fan von klassischer Musik werden. Da kommt sogar relativ wenig rein klassisches Repertoire vor. Aber allein das Erlebnis, gemeinsam mit anderen mal still zu sein und zuzuhören, zu beobachten, was auf einer Bühne passiert, ist schon mal ein ganz starkes Erlebnis. Es hat damals der Hamburger Senat vorgegeben, der erste Bürgermeister, dass er sich wünscht, dass jedes Schulkind in Hamburg wenigstens einmal in die Elbphilharmonie kommt. Diesen Wunsch nehmen wir sehr ernst, arbeiten auch intensiv mit der Schulbehörde zusammen und mit den Lehrerausbildungsinstituten und haben da verschiedene Formate entwickelt. Es gibt ja im Haus sogar eine Sammlung von Instrumenten, die Instrumentenwelt, hunderte von Instrumenten, die in Workshops ausprobiert werden können, wo die Kinder kommen und unter Anleitung von Pädagogen zum ersten Mal die Geige ausprobieren können, in eine Trompete tröten, Schlagzeug ausprobieren. Also das ist auch eine sehr beliebte, recht aufwendige Einrichtung. Die Königsklasse ist natürlich dann selber zu musizieren, selber zu singen und selber in Austausch zu gehen. Das bieten wir auch an.
Sie waren ja auch über 10 Jahre lang Präsident der European Concert Hall Organization. Das ist eine Ehrenwertevereinigung der besten europäischen Konzerthäuser. Wie sehen Sie denn die Zukunft der klassischen Musik überhaupt? Welche Bedeutung kann sie noch haben für die Gesellschaft?
Ja, ich glaube, sie wird ihre Bedeutung insofern behalten, als sie ein Kulturgut ist, das, wie der Name schon sagt, klassisch beschreibt man Themen, die auf der Höhe der Raffinesse oder der Höhe des möglichen künstlerischen Leistungs sind, so wie die griechische Klassik oder ähnliches, ist es eben in der Musik in den letzten, je nachdem, wo man den Beginn, letzten 400, 300, 200 Jahren, zu einer Ausformung gekommen, die zu den großen Errungenschaften der Menschheit gehört. Und das wird immer Menschen begeistern. Die Frage ist, was der Aufwand ist, der ist halt groß. Du brauchst irgendwie für die Brahms-Symphonie die gleichen 80 Leute, die Johannes Brahms auch gebraucht hat. Du kannst es nicht irgendwie effektiver machen und wie in einer Fabrik nur mal mit 8 oder vielleicht sogar nur mal mit einem und ein paar Robotern auch machen. Du kannst theoretisch auch einen Computer spielen lassen, aber genau da geht dann ein großer Teil der Spannung verloren. Gerade eben das Spontane, das Zwischenmenschliche, die Hochleistung, die ganzen Erfahrungen des Live-Erlebnisses. Deswegen glaube ich, wird es auch in 200 Jahren Orchesterkonzerte geben. Wie viele, in welchem Ausmaß, wer sich das leisten wird noch, schwer zu beurteilen. Aber umzubringen ist die Musik nicht.
Es ist ja leider auch so, dass an Schulen zum Beispiel auch Musik nicht immer die Rolle spielt, die ihr eigentlich gebührt. Wird oft gekürzt, wird als nicht so wichtig empfunden. Müsste man da nicht anders steuern?
Natürlich, aber da finde ich ehrlich gesagt, ich habe gerade gestern mit meiner 16-jährigen Tochter darüber diskutiert, dass die Schulen hoffnungslos veraltet sind. Es ist einfach das, was heutzutage unterrichtet wird, geht dermaßen vorbei an dem, was eigentlich junge Menschen als Rüstzeug für die Mitte des 21. Jahrhunderts brauchen, dass es schon tragisch ist. Und da ist nur ein Teil, dass sozusagen die vermeintliche Fokussierung auf einen Arbeitsmarkt, wo so praktische Skills irgendwie stark im Vordergrund sind und humanistischere Themen nicht so gefragt sind, zu denen eben auch nicht nur Musik, aber auch Kunst gehört oder Literatur und andere Themen. Das ist super kurzsichtig, weil worum es eigentlich geht, ist, jemanden fit zu machen für ein langes Leben und die Tools beizubringen, sich sein Leben lang seine Neugier zu behalten und sich auf neue Dinge einzustellen, Sprachen zu lernen, andere Kulturen zu verstehen. Das sind die eigentlich entscheidenden Themen, weil sozusagen das direkt Fachliche wird in 2/3 der Berufe mit 10 Jahren völlig anders aussehen und in 20 Jahren wahrscheinlich von Robotern gemacht werden. Meine Kinder müssen sich auf ein ganz anderes Leben einstellen, als wir es hatten. Und das sind, glaube ich, so ganz grundsätzliche humanistische Themen viel entscheidender wie jetzt eine möglichst schnelle Ausbildung für den Bankbereich oder ähnliches.
Diese Soft Skills, die Sie da ansprechen, die schreibt man ja auch der Musik überhaupt zu. Also wenn man ein Streichquartett hat, wo jeder einzelne Musiker auf den anderen hören muss, um gemeinsam ein Produkt, ein bestmögliches Produkt zu erzielen, das ist ja fast schon so eine Metapher auch für andere Lebensbereiche. Also Musik auch als Lernform für das ganze Leben.
Ja, da gibt es ja einige Orchester, die das geradezu als Geschäftsmodell entwickelt haben, Kurse für Manager zu machen und zu erklären, wie ein Orchester funktioniert. Es gibt auch so Manager-Symphonieorchester als Beispiel für, wie Strukturen funktionieren können. Und es ist überhaupt gar keine Frage, dass gemeinsam zu musizieren, gemeinsam zu singen, eines der schönsten und befriedigendsten und gleichzeitig auch lehrreichsten Dinge sind, die man so machen kann.
Herr Liebensolter, ja, Ihr Vertrag als Generalintendant von Elbphilharmonie und Leishalle läuft bis 2024. Haben Sie denn schon Pläne für danach? Wollen Sie mit Ihrer Familie irgendwann mal wieder zurück oder sagen Sie, Hamburg ist jetzt meine neue Heimat?
Ich habe tatsächlich keinerlei Pläne für danach. Die Elbphilharmonie erfüllt mich voll und ganz. 5 Jahre sind ein schöner Horizont, da gibt es genug Ideen, um die zu füllen. Und was danach kommt, darüber zerbreche ich mir in 3 Jahren vielleicht den Kopf.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke, hat Spaß gemacht.